Im Interview der Woche ist Daniel Günther Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Er gehört zum Präsidium der CDU und ist Chef einer schwarz-grünen Landesregierung. Ich grüße Sie, Herr Günther.
Moin.
Ja, Sie haben in dieser Woche eine Landeskampagne für die Europawahl gestartet mit der Botschaft, wählen gehen ist ganz wichtig für die Demokratie. Aber wahrscheinlich hat Sie auch beschäftigt die Meldungen über die beiden Spitzenkandidaten für die Europawahl der AfD, Krah und Büstron. Der eine ist in die Schlagzeilen geraten, weil er Geld möglicherweise von Russland genommen haben soll. Und der andere soll in seinem Brüsseler Büro einen Spitzel Chinas beschäftigt haben. Der Kanzler sagt, das klingt alles sehr, sehr, sehr besorgniserregend. Sehen Sie das auch so?
Na, ich teile auf jeden Fall die Einschätzung. Also erstmal ist es mir wichtig, wir haben mit dieser Kampagne, die Sie ja am Anfang angesprochen haben, erstmal dafür geworben, dass wir eine möglichst hohe Wahlbeteiligung bekommen. Weil meine feste Überzeugung ist, je mehr Menschen hingehen, die es gut mit unserer Demokratie meinen, desto weniger sind radikale Kräfte auch im Europäischen Parlament vertreten. Und ich finde, da passte es auch ganz gut, dass die AfD mal wieder ein bisschen auch ihre Maske gelockert hat und auch den Menschen mal gezeigt hat, was sich dann auch dahinter verbirgt. Und ich glaube nicht, dass das diejenigen, die diese Partei beobachten, die sich für Politik interessieren, überrascht hat, dass es jetzt solche Vorwürfe gibt und dass Kontakte auch zu Diktaturen bestehen und dass man sich ja eher wundert, warum die überhaupt Geld bekommen müssen, denn sie machen ja auch vieles freiwillig im Dienste von Russland bei uns in unserem Land. Das, glaube ich, öffnet vielen Menschen die Augen und ich wünsche mir natürlich, dass das am Ende auch für Menschen bedeutet, dass sich bei der Wahl dann für eine demokratische Partei entscheiden.
Wir haben ja im Herbst die Korrektivrecherchen gehabt, die gezeigt haben, dass AfD-Abgeordnete sympathisieren mit Überlegungen von Rechtsradikalen, ihnen unliebsame Menschen aus Deutschland zu entfernen. Damals haben Sie davon gesprochen, dass man einen Verbotsantrag gegen die AfD als Partei prüfen sollte. Stehen Sie da heute noch dazu? Also sollte man die AfD verbieten?
Na, ich habe mich damals offen gezeigt für ein Verbotsverfahren und habe auch kein Hehl daraus gemacht, dass ich eine Sympathie dafür habe, weil ich grundsätzlich der Auffassung bin, dass wir die Demokratie schützen müssen und dass wir die Instrumente, die wir haben, auch dafür nutzen sollten. Aber ich habe auch immer gesagt, das muss gut vorbereitet sein, denn es darf kein Fehlschuss sein, wenn man ein solches Verbotsverfahren anstrebt und am Ende ist es nicht erfolgreich, dann wird das nicht der AfD schaden, sondern das wird sie dann für sich zu Nutzen wissen. Und von daher gute Vorbereitung, zu dem stehe ich auch weiterhin, aber eine Grundsympathie bleibt bei mir weiterhin vorhanden.
In Schleswig-Holstein ist die AfD ja bei der letzten Landtagswahl aus dem Landtag wieder rausgeflogen. Das ist zum ersten Mal passiert. Haben Sie da einfach Glück gehabt, dass die Partei sich sozusagen selbst zerlegt hat wegen eigener Streitigkeiten oder haben Sie auch dazu beigetragen?
Naja, wir haben zusammen auch dazu beigetragen und ich würde mir wünschen, dass viele auch mal gucken, wie ist es uns eigentlich in Schleswig-Holstein gelungen, damit es möglichst viele Nachahmer auch im gesamten Bundesgebiet findet. Und ich wünsche mir natürlich, dass die AfD auf dem Wege aus den Parlamenten verschwindet. Das wäre das Beste, dass möglichst wenig Menschen sie wählen. Und wie haben wir es in Schleswig-Holstein geschafft? Wir haben uns darum gekümmert, dass wir Themen nicht dramatisieren, sondern Probleme lösen, dass wir zwischen den demokratischen Parteien ein gutes Miteinander haben, dass wir natürlich in der Sache streiten, dass wir aber nicht verletzend unterwegs sind. Und so ist es uns gelungen, dass die AfD gar keine Fläche gefunden hat, wie sie sich profilieren konnte. Und das Parlament ist jetzt deutlich stärker dadurch auch geworden, dass die AfD eben nicht als Störenfried dazwischen sitzt.
Auch wenn die AfD nicht mehr im Landesparlament drin sitzt, Gegenwind haben sie da trotzdem noch. Stichwort Schuldenbremse und der Haushalt für Schleswig-Holstein für dieses Jahr, den haben Sie gerade verabschiedet mit mehreren 100 Millionen Euro Schulden in gleich 3 Notkrediten wegen Corona, wegen des Ukraine-Kriegs und nochmal wegen der Flutschäden aus dem vergangenen Jahr. Ist Ihnen die Schuldenbremse völlig wurscht?
Nein, wir berücksichtigen die Schuldenbremse in dem Maße, wie es notwendig ist. Und das erklärt vielleicht auch, warum wir drei verschiedene Notlagenerklärungen gehabt haben. Denn das, was der Bund falsch gemacht hat, indem ja ein Notkredit einfach umgewidmet worden ist und man gar keine Begründung dafür gewählt hat, warum man einen Notkredit aufnimmt, das haben wir in Schleswig-Holstein immer anders gehandhabt. Wir haben Notkredite für Notlagen aufgenommen. Wir haben es in Corona-Zeiten gemacht. Dann, wenn wir diese Mittel nicht mehr gebraucht haben, haben wir den Kredit getilgt. Und wir haben aber gleichzeitig für den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und deren Auswirkungen einen Notkredit aufgenommen und hatten eine Ostseeflut. Das sind unterschiedliche Notlagen und das ist eben auch erlaubt im Rahmen der Schuldenbremse, dass man dann auch Notkredite aufnimmt. Und das haben wir in Schleswig-Holstein aus guten Gründen gemacht.
Jetzt haben Sie da aber nicht nur die SPD bei Ihnen im Land gegen sich, die eine Verfassungsklage deswegen anstrebt, sondern auch den eigenen Parteichef Friedrich Merz, Oppositionsführer im Bund, der ja auch an der Schuldenbremse festhält. Wie gehen Sie damit um? Was sagen Sie dem?
Naja, wir haben in der Tat ja auch die gemeinsame Positionierung, dass wir die Schuldenbremse im Kern für richtig halten. Daran würde ich auch nie rütteln wollen, weil ich glaube, es ist schon richtig, dass man in den Zeiten, in denen wir uns befinden, auch immer gucken muss, dass man mit dem Geld, was man aus Steuereinnahmen bekommt, auch umgehen muss. Das ist in Notlagen eine andere Situation. Und ich glaube, wir müssen schon feststellen, dass die Schuldenbremse in der Form, wie sie im Moment besteht, schon auch einige Unwuchten hat, dass wir auf Bundesebene andere Regeln haben als in den Ländern, die es dem Bund eher erlauben, Schulden zu machen, als wir es in den Ländern tun. Und dass wir insbesondere keine Regelung dafür haben, was ist eigentlich, wenn man eine Notlage erklärt hat, in den folgenden Haushaltsjahren. Und man kann einfach in einem Haushalt nicht sofort umsteuern. Und deswegen setze ich mich auch dafür ein, dass die Schuldenbremse zumindest erlaubt, dass man nach einer Notlagenerklärung dann auch einen Anpassungspfad machen kann. Und das teilen ja auch viele Wirtschaftsinstitute, die uns genau Rückenwind auch für eine solche behutsame Veränderung auch geben.
Das teilen auch andere CDU-Ministerpräsidenten, nur eben nicht der Oppositionschef und ihre Bundespartei. Wie gehen Sie mit diesem Spagat um?
Naja, wir müssen uns auf die Dinge konzentrieren, wo wir einer Meinung sind. Und das ist eben, dass die Schuldenbremse im Kern nicht angetastet werden soll. Ich sehe in der Tat wirklich auch eine Bereitschaft in der Union, darüber zu sprechen, wo man an den Stellschrauben etwas machen kann. Es geht null darum, dass wir alles aufmachen wollen, um möglichst viel Geld auszugeben. Das wäre auch keine seriöse Finanzpolitik. Dafür stehen wir als Union, dass wir eben auch mit dem Geld sorgsam umgehen, aber eben eine Notlagenerklärung, ein Anpassungspfad, das ist, glaube ich, etwas, worüber wir sehr, sehr gut reden können.
Könnten Sie sich auch so etwas wie eine Bundesratsinitiative für Änderungen an der Schuldenbremse vorstellen?
Naja, ich denke sowas immer lieber vom Ende her. Und wir wissen ja alle miteinander, dass wir für eine Änderung auch Zweidrittelmehrheiten brauchen. Das heißt, eine Mehrheit im Bundestag, eine Zweidrittelmehrheit, eine Mehrheit auch in den Ländern. Und solange es selbst in der Ampel ja keine gemeinsame Haltung zur Schuldenbremse gibt, der Bundeskanzler ist dagegen, auch behutsame Änderungen zu machen. Die FDP ist dagegen. Solange ist ja überhaupt nicht in Aussicht, dass sich daran etwas ändern wird.
Im Interview der Woche ist Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Bevor wir uns jetzt ein bisschen mehr mit Ihrer Partei, mit der CDU beschäftigen, machen wir uns kurz ein bisschen locker mit einer spontanen Fragerunde. Da geht es um kurze, knappe Antworten. Herr Günther, warum leben eigentlich die glücklichsten Deutschen ausgerechnet in Schleswig-Holstein?
Nur weil wir gelassene Menschen sind, weil wir auch in Krisenzeiten immer einen lockeren Umgang haben. Wat mut dat mut, sagt man bei uns in Schleswig-Holstein. Und ich glaube, diese Fröhlichkeit und diese Gelassenheit und dieser Zukunftsoptimismus, das zeichnet uns aus. Und deswegen stehen wir, glaube ich, jetzt seit 13 Jahren am Stück im Glücksatlas ganz vorne in Deutschland.
Und warum stehen die Nachbarn von Mecklenburg-Vorpommern ausgerechnet immer ganz am Ende?
Ich weiß leider auch nicht auf jede Frage eine Antwort, deswegen belasse ich es dabei.
Herr Lauterbach, der Bundeskanzler und seit dieser Woche auch Wirtschaftsminister Habeck, die sind alle bei TikTok. Von Ihnen findet man da auch einen Account, aber ohne Videos. Sind Sie das überhaupt?
Wahrscheinlich nicht. Also ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass ich einen Account habe. Und ich bin bei einigen Dingen auch bisher sehr zurückhaltend gewesen. Ich habe auch nie bei Twitter, heute heißt das ja, glaube ich, X, irgendwie mal mitgemacht. Da findet man, glaube ich, auch einen irgendeinen Uralt-Account, den mal jemand angelegt hat. Weil ich immer eher ein Fan davon bin, jetzt nicht in ganz kurzen Botschaften zu arbeiten, sondern Politik eher ein bisschen umfänglicher zu erklären in persönlichen Gesprächen. Bei Instagram bin ich auch, bei Facebook, das mache ich auf jeden Fall. Aber an TikTok beispielsweise habe ich mich zumindest Stand heute noch nicht rangewagt.
Obwohl Sie als begeisterter Tänzer doch eigentlich besonders geeignet wären für TikTok-Videos.
Also ich würde mir das durchaus zutrauen, da einigermaßen zielgruppengerecht auch zu arbeiten, das stimmt.
Schauen wir jetzt aber mal auf Ihre Partei, auf die CDU. In wenigen Tagen soll ja das neue Grundsatzprogramm verabschiedet werden, nach 2,5 Jahren innerparteilicher Beratung. Und was man sagen kann, ist, es geht wieder Richtung konservativ. Finden Sie sich da wieder?
Na, ich würde eher sagen, dass das Programm eher Richtung klares CDU-Profil geht. Ich finde nicht, dass es trifft, dass wir uns konservativer entwickeln. In einigen Bereichen, glaube ich, ist diese Positionierung in der Tat ein bisschen klarer, pointierter und in manchen Bereichen sicherlich auch konservativer. Aber insgesamt, finde ich, ist die Partei auch durch dieses Grundsatzprogramm klar in der Mitte fokussiert, hat einen schönen Schwerpunkt beim Thema Wirtschaft. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir uns dazu klar positionieren, dass wir auch die Sicherheitsthemen klar adressieren. Ich glaube, dass wir da auch einen Bedarf gehabt haben, uns auch klar zu positionieren, weil das, glaube ich, auch viele Menschen in unserem Land anspricht. Und von daher fühle ich mich in diesem Entwurf schon sehr, sehr gut wieder. Und ich hoffe, dass auf dem Parteitag auch ein richtig gutes Grundsatzprogramm verabschiedet wird.
Weiblicher, jünger, diverser wollte die CDU werden nach der Wahlniederlage im Bund. Wird sie das mit diesem Programm?
Naja, ich hoffe, dass wir zumindest Menschen ansprechen, die das erfüllen, denn wir als Union haben da noch ein bisschen Luft nach oben. Also gerade, denn da geht es ja auch um personelle Fragen und da wünsche ich mir natürlich noch eine stärkere Sichtbarkeit. Ich habe ja immer sehr deutlich auch in meinem Verantwortungsbereich gesagt, dass eine Union für mich nur erfolgreich sein kann, wenn Macht zu gleichen Teilen auch zwischen Frauen und Männern verteilt ist. Da haben wir wirklich noch viel zu tun im Bund. Wenn ich mir angucke, wenn wir Bundesratssitzungen vorbereiten, sitzen da im Moment nur Männer. Und das ist, glaube ich, nicht das richtige Bild. Da müssen wir wirklich noch an uns arbeiten. Von daher ist es mit einem Programm nicht getan, sondern wir müssen da auch sehr konkret in den Gremien dafür sorgen, dass Frauen stärker auch in Verantwortung kommen bei uns in der CDU.
Diverser, das bezieht sich auch auf die Religionsvielfalt. Da hat jetzt ein Passus aus dem Grundsatzprogramm schon für Aufregung gesorgt, der sich auf den Islam bezieht. Da steht nämlich jetzt: Ein Islam, der unsere Werte nicht teilt und unsere freiheitliche Gesellschaft ablehnt, gehört nicht zu Deutschland. Ist das eine Formulierung, mit der Sie einverstanden sind?
Na, zumindest eine Formulierung, mit der ich besser leben kann als der Ursprungsentwurf, wo es ja schon auch darum ging, dass in der Formulierung schon auch Menschen direkt adressiert worden sind und wir da schon auch Unterschiede gemacht haben zwischen den Religionen. Ich finde, jetzt ist es eine Formulierung, die nicht Menschen ausgrenzt, sondern eben auch deutlich macht, dass eben die Auslegung des Islams und der Missbrauch des Islams von Islamisten damit auch gemeint ist. Und da zu formulieren und zu sagen, das gehört zu Deutschland nicht dazu, das finde ich ist eine Formulierung, hinter der ich mich zumindest auch bei uns in der CDU stellen kann.
Und der Satz, der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland, den Herr Wulff vor vielen Jahren schon mal geprägt hat, den auch Frau Merkel und Herr Schäuble so gesagt haben, der geht inzwischen der CDU zu weit?
Na gut, es ist immer die Frage, wie man am Ende in einem Programm etwas formuliert. Ich habe mit diesen Sätzen nie Probleme gehabt, weil ich fand, auch daran hinter kann man sich versammeln, definitiv. Aber am Ende lebt eine Volkspartei davon, dass man kompromissfähig ist. Ich finde, in unserem Land wird das immer zu sehr verpönt, dass Kompromisse etwas Positives sind. Und wenn man eben eine große Partei sein will, wenn man den Anspruch hat, 40% zu erreichen, dann müssen eben auch unterschiedliche Flügel auch in solchen Formulierungen mitgenommen werden. Und ich glaube, dass das ein Satz ist, hinter dem sich trotzdem ein sehr, sehr großer Teil auch in der Partei versammeln kann.
Im Grundsatzprogramm findet sich auch der Begriff Leitkultur wieder. Was verstehen Sie darunter und warum ist der nötig?
Also ich habe nie Probleme mit dem Wort gehabt. auch schon zu der Zeit, als darüber ja mal sehr, ich würde mal sagen, aufgeregt diskutiert worden ist in Deutschland, weil ich immer finde, eine Leitkultur sagt ja eigentlich aus, dass es bestimmte verbindende Werte, Normen, Einstellungen auch gibt, hinter der man sich auch in einem Land versammeln kann und wo eben auch der Wunsch ist, dass sich die Menschen, die in unserem Land leben, dahinter versammeln können. Es gibt ja immer Gesetze, da erwarten wir selbstverständlich, dass sich alle daran halten. Aber es gibt, finde ich, auch bestimmte verbindende Elemente in einem Land, die auch Leitschnur für uns alle miteinander sein sollten.
Und welche wären das aus Ihrer Sicht? Können Sie da so 3, 4 Mal nennen, die für Sie dazugehören zur Leitkultur?
Naja, ich finde, zur Leitkultur gehören die gewachsenen Einstellungen auch in unserem Land. Und mir fällt beispielsweise das Thema, wir haben eben drüber gesprochen, Gleichberechtigung von Mann und Frau ein. Natürlich ist das auch im Grundgesetz dort beschrieben, aber das hat eben auch viel mit Einstellungen, mit dem zu tun, wie man auch sich verhält, auch miteinander, wie man respektvoll miteinander umgeht. Aber das wäre zum Beispiel auch ein Thema, was aus meiner Sicht eben nicht verhandelbar ist, sondern das muss auch von allen Menschen, auch in unserem Land, die hier auf Dauer leben wollen, respektiert werden.
Und das kann dann aber jeder für sich selbst unterfüttern, was Leitkultur ist. Denn das wird ja nicht konkret benannt im Parteiprogramm.
Nein, deswegen ist es ja ein Grundsatzprogramm und das ist kein Gesetz, was da drin steht. Und das ist jetzt auch nicht sind auch nicht Gebote, die da reingeschrieben werden, was darunter alles subsumiert wird, sondern das ist ein Begriff, was eben Leit bedeutet, Leitschnur, Leitfaden und etwas, woran man sich orientieren kann. Und das, glaube ich, kann man dann auch für sich ein bisschen unterfüttern, welche Werte dazugehören, die uns ja auch alle miteinander verbinden.
Einen umstrittenen Punkt möchte ich auch noch ansprechen. Es steht der Satz im Grundsatzprogramm, wir können zurzeit nicht auf die Option Kernkraft verzichten. Sind Sie da dabei bei der Rolle rückwärts aus dem Atomausstieg?
Nee, ich finde, die Formulierung ist schon klug gewählt, weil das ja ein Faktum ist. Wir verzichten ja im Moment in Deutschland auch nicht auf Kernkraft, weil wir ja auch auf den Import von Energie angewiesen sind. Ich glaube, man muss es realistisch sehen. Wir werden auch dauerhaft darauf angewiesen sein, dass wir im Energiebereich nicht autark sein werden. Ich finde persönlich richtig, dass wir aus der Kernenergie selbst auch ausgestiegen sind. Ich finde, es ist richtig, dass wir forschen, was Kernfusion angeht, was zukünftige Technologien angeht. Wenn wir den Begriff alle miteinander genau so verstehen, finde ich das absolut richtig. Ich interpretiere auf jeden Fall den Satz im Grundsatzprogramm in dem Sinne, wie ich ihn auch gerne umsetzen möchte.
Habe ich Sie richtig verstanden, dass es durchaus Formulierungen gibt, an denen Sie noch mal schrauben möchten?
Mir fällt jetzt beispielsweise das Thema Fachkräfte ein, wo wir sehr viel Wert darauf legen, dass wir nicht negieren dürfen, dass wir auch Fachkräfte außerhalb Deutschlands anwerben müssen, um unseren Wohlstand zu erhalten, wo wir auch noch bessere Regeln brauchen, um Menschen besser zu integrieren. Und das wäre so ein Punkt, wo ich schon glaube, dass es sich nochmal lohnt, auch ein bisschen darüber zu streiten, dass das auch in den Formulierungen deutlich wird.
Im Interview der Woche ist Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein und Chef einer schwarz-grünen Landesregierung. Herr Günther, wenn wir jetzt hier über die CDU sprechen, dann sprechen wir natürlich auch über Parteichef Merz. Mit dessen Wortwahl haben Sie ja manchmal auch so ein bisschen gehadert, auch öffentlich. Die Parteispitze möchte die Debatte um den Kanzlerkandidaten eigentlich noch gar nicht führen, aber die ist natürlich längst da und das wissen Sie auch. Deswegen hören wir mal kurz rein in die Rede, die Sie im Januar gehalten haben, als Sie in Aachen den Orden wieder den tierischen Ernst bekommen haben.
Friedrich Merz ist ja heute Abend leider gar nicht da. Der hat übrigens heute Vormittag abgesagt, weil er kurzfristig noch einen Zahnarzttermin bekommen hat. Markus Söder hat auch abgesagt. Henrik Wüst hat auch abgesagt. Wäre eigentlich heute eine gute Gelegenheit gewesen, mal in Sachen Kanzlerkandidatur ein paar Schritte voranzukommen.
Mal Spaß beiseite. Merz, Söder und Wüst. Werden diese drei die Kanzlerkandidatur unter sich ausmachen?
Naja, obwohl Sie das jetzt so klug anmoderiert haben und mich ja damit auch ein bisschen zwingen wollen, etwas dazu zu sagen, bleibt es dabei. Wir haben uns in der Union auch darauf verständigt, dass wir diese Debatte jetzt nicht führen. Es gibt da viele Spekulationen drum, an denen ich mich nicht beteiligen möchte. Und wir haben ein klares Verfahren und haben gesagt, wir warten die Europawahl ab und werden im Laufe dieses Jahres auch eine Entscheidung dazu treffen. Und mehr gibt es dazu am heutigen Tag auch nicht zu sagen.
Aber dass der CDU-Chef und der CSU-Chef das untereinander ausmachen, das wollen die Ministerpräsidenten der CDU ja nicht so gerne. Drehen Sie da auch dazu?
Na, dazu habe ich mich ja in der Tat auch schon geäußert, dass die Zeiten, wo zwei Männer das untereinander ausmachen in der Union lange vorbei sind, so funktioniert es halt auch nicht mehr, sondern natürlich müssen wir da auch in einem größeren Kreis drüber sprechen. Aber das, glaube ich, ist mittlerweile auch in der Union allen klar, dass das auch anders laufen muss und dass wir da intensiv drüber sprechen und dann aber alle ein Interesse daran haben, dass wir auch eine gemeinsame Lösung natürlich auch finden, denn jeder hat den letzten Bundestagswahlkampf im Hinterkopf und weiß, wie schlimm es ist, wenn es darüber nicht nur vor der Nominierung Streit gibt, sondern es beim letzten Mal ja auch gesehen, als Markus Söder das nicht verkraftet hat, dass er es nicht geworden ist und Armin Laschet einen Knüppel nach dem anderen zwischen die Beine geworfen hat. Das hat uns beileibe nicht geholfen und das wissen alle in der CDU und ich glaube, dass wir das diesmal deutlich klüger anstellen.
Aber genau das könnte ja der Grund sein, warum die beiden Parteichefs darauf bestehen, das nur unter sich auszumachen.
Naja, das warten wir mal ab. Ich glaube, dass wir da ein kluges Verfahren wählen werden. Aber noch klüger ist, dass wir uns insbesondere daran halten, dass wir nicht zu viel darüber spekulieren, bevor es ansteht.
Sie haben gesagt, das Parteiprogramm, das Grundsatzprogramm muss so breit aufgestellt sein, dass man auch 40% der Wählerstimmen erreichen kann mit der Union. Wie muss denn der Kanzlerkandidat aufgestellt sein, damit er oder sie 40% der Wählerstimmen bekommen kann?
Naja, auch breit aufgestellt. Da gilt natürlich das Gleiche. Also das heißt natürlich auch, dass unterschiedliche Flügel auch sichtbar sein müssen, dass das Profil der Union auch so ist, dass wir wirklich breite gesellschaftliche Kreise anziehen können. Das muss natürlich auch verkörpert werden in einem solchen Wahlkampf. Aber ich halte das ohne weiteres für möglich. Bei der Schwäche, die jetzt die amtierende Bundesregierung auch zeigt, dass die CDU auch aus der Opposition heraus solche Ergebnisse bei der Wahl holen kann.
Nur sind die Sympathiewerte für Herrn Merz im Moment nicht so gut wie zum Beispiel die für Herrn Wüst oder auch für Sie.
Naja, wir warten mal ab, wie sich das dann auch nachher entwickelt. Ich glaube nicht, dass so wahnsinnig viele Menschen bei der Frage nach dem nächsten Kanzler oder der nächsten Kanzlerin sich wirklich schon so wahnsinnig viele Gedanken darüber machen. Die Wahl ist im Moment noch weit weg. Da entwickeln sich Werte auch unterschiedlich. Ich meine, wenn Sie sich in meinem Fall daran erinnern, wir haben in Schleswig-Holstein eine Landtagswahl im Mai 2022 gehabt. Da habe ich am Ende 43% geholt und wir haben ein halbes Jahr vorher eine Umfrage gehabt, wo wir als CDU 5 Prozentpunkte hinter der SPD bei 23% rumgedümpelt sind. Ich sag mal, da haben die Leute wahrscheinlich auch vorher gesagt, da ist gar nichts mehr zu holen. Also von daher, es entwickelt sich immer unterschiedlich und ich glaube, das wird sich auch bei dieser Bundestagswahl zeigen.
Ja eben, Sie sind ein erfolgreicher Wahlgewinner. Sie haben die 40 plus für die CDU geholt. Sie sind jemand, der hohe Sympathiewerte genießt. Ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen ein Schwiegermuttertyp. Warum verstecken Sie sich oben im Norden und werfen nicht auch Ihren Hut in den CDU-Kanzlerkandidatenring?
Ich verstecke mich damit nichten. Das ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt gerade bei Ihnen hier im Studio sitze, dass ich wirklich natürlich auch ein großes Interesse an der Bundespolitik habe. Aber ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich unglaublich gerne Ministerpräsident in Schleswig-Holstein bin. Und das bin ich ja auch gewählt bis zum Jahr 2027. Von daher ist das für mich das oberste Credo und das, was mir im Moment wirklich am wichtigsten ist.
Sie regieren ja ziemlich geräuschlos mit den Grünen in Schleswig-Holstein. Das sind die Grünen, die Friedrich Merz zwischendurch mal zum Hauptgegner der CDU erklärt hatte. Inzwischen ist er davon wieder so ein bisschen abgerückt und hält sich die Koalitionsoption mit den Grünen doch wieder offen, um eine bessere Position zu haben. Haben Sie ihn da beraten? Hört er noch auf Sie?
Na, wir sprechen natürlich häufig auch miteinander darüber. Und ich meine, dass ich natürlich kein Befürworter davon bin, die Grünen zum Hauptgegner zu erklären, das wundert natürlich niemanden, denn ich regiere wirklich mit den Grünen ja schon seit 2017, erst in Jamaika, jetzt alleine mit den Grünen zusammen und kann nur sagen, das ist eine ausgesprochen gute Zusammenarbeit. Natürlich spüre auch ich, dass ich sag mal, der Hype um die Grünen schon auch durch die Schwäche der Ampel ordentliche Kratzer bekommen hat. Das ist definitiv auch zu spüren. Von daher würde ich auch nie empfehlen, dass man auf Bundesebene nur auf die Karte Schwarz-Grün setzt und sagt, dass wir können uns gar nichts anderes mehr vorstellen. Aber dass demokratische Parteien anschlussfähig sind, dass eine Union natürlich natürlich mit SPD, Grünen und auch FDP auf Bundesebene zusammen regieren kann. Ich meine, das wird uns ja auch kein Mensch glauben, wenn wir uns plötzlich hinstellen und sagen, sowas ist überhaupt gar nicht denkbar. Und von daher finde ich die Positionierung, die Friedrich Merz dort vorgenommen hat, jetzt auch ausgesprochen richtig.
Herr Günther, zum Schluss eine Frage muss noch sein. Was singen Sie, wenn Holstein Kiel aufsteigt in die erste Fußball-Bundesliga?
Dann singe ich wie alle anderen im Stadion: keine andere Stadt, keine andere Liebe, kein anderer Verein, nur Holstein.
Und Sie sind sicher, die schaffen das?
Ich bin jedenfalls sehr optimistisch.
Das war das Interview der Woche mit Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Ich danke Ihnen für das Gespräch und den Besuch im Studio.
Vielen Dank auch.